Das war dort zumal noch viel weniger. Ich weiß noch, wie der Opa von mir zum Land aufgefahren ist und er hat gesagt, er möchte da die Innsbrucklinie, da haben wir eine Konzession beantragen müssen. Und dann hat man da einen Fürsprecher für die Konzession braucht. Und dann hat der Opa dann von mir auch gefunden und dann hat das Land das genehmigt und dann haben wir die Konzession da gehabt, gell?
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Alexander Ledermeier. Ledermeier ist ein Tiroler Traditionsbetrieb und den gibt es bereits seit 1924. Heute sind sie in der Busbranche tätig, aber das war nicht immer so. Angefangen hat es mit einem Pferdefuhrwerk und mittlerweile befindet sich das Unternehmen in der vierten Generation und blickt mit viel Zuversicht in die Zukunft. Getreu dem Motto, getreu dem Slogan, besser Bus fahren. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Alexander Ledermeier. Hallo Alexander.
Hallo, danke für die Einladung.
Beim Busfahren geht es ja viel um Transport und Treibstoff etc. Was treibt dich eigentlich an?
Das hat sich eigentlich über die Jahre so entwickelt. Der Antrieb ändert sich immer wieder. Früher war der Antrieb Größe, Umsatz, Vollgas geben. Der Vater von mir hat das Unternehmen groß gemacht und dann wollte ich halt da in die Fußstapfen treten. Und heute hat sich das aber ein bisschen geändert. Ich habe mir die Hörner sozusagen schon ein bisschen abgestoßen. Und es hat sich dahingehend geändert, dass ich wirklich dann eine gewisse Sinnhaftigkeit, wir bringen Millionen von Menschen zur Arbeit, zur Schule, Kindergärten etc. Und die Sinnhaftigkeit dahinter, schon eine gewisse Dienstleistung, auch wir sind Dienstleistungsbetrieb klarerweise. Und da treiben mich zufriedene Kunden und auch natürlich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass die zufrieden sind, das treibt mich an und ist ein großer Ansporn. Ja, und ich will es nicht verleugnen, natürlich auch eine gewisse finanzielle, sag ich mal, ein gewisses finanzielles Ziel, gewisse finanzielle Freiheit. Man hat dann mehr Möglichkeiten, coole Projekte wieder zu starten. Das ist bei uns in der Gesellschaft immer so negativ betrachtet, wenn man nach Geld strebt. Ich finde das durchaus sinnvoll, wenn man was Sinnvolles dann auch mit dem anstellt.
Beim Linien- und Werkverkehr, wie schafft man es da eigentlich, glückliche KundInnen oder Fahrgäste zu schaffen oder wie schaffen oder was ist so die größte Herausforderung in dem Bereich?
Im Linienverkehr und im Werksverkehr, Werksverkehr ist ein bisschen unterschiedlich. Grundsätzlich sind da, glaube ich, die Kunden ist für die sehr, sehr wichtig, dass sie sicher und pünktlich zur Arbeit kommen. Also wir können mit Freundlichkeit und mit Pünktlichkeit und mit Sauberkeit im Bus, mit diesen drei Dingen können wir sehr viel bewegen.
Und wie stellt man das sicher? Also zum Beispiel die Freundlichkeit. Also wie viel Fahrgäste geben dann Rückmeldung? Zum Beispiel Chauffeur oder Chauffeurin war freundlich beispielsweise.
Also positive Rückmeldung kriegen wir auch immer wieder natürlich. Aber es ist leider so, dass sich Kunden einfach eher, also dass man eher negative Anregungen kriegt, wenn was nicht passt, als wenn was passt. Das ist auch ganz klar. Aber wir versuchen ständig zu verbessern. Und wir haben jetzt eine eigene Akademie gegründet, schon 2018. Wir haben jetzt vorletztes Jahr mit einem Kurs gestartet. Also wir geben mittlerweile über 500.000 Euro nur für Aus- und Weiterbildung aus. Und das verbessern wir jährlich. Das wird evaluiert. Wir schauen, dass wir da wirklich Verbesserungen und Kundenfeedbacks durchführen. Und so gewährleisten wir das, dass das einfach immer besser und besser wird. Genau.
War das eine Initiative von dir?
Das war eine Initiative von mir und von meinem Management-Team natürlich. Da arbeiten immer mit. Also von mir kommt natürlich auch einiges, aber es kommt sehr, sehr vieles vom Team und wir machen sehr viel gemeinschaftlich. Gell? Also das ist jetzt nicht so, dass ich was sage und dann marschieren alle in eine Richtung, sondern wir diskutieren da viel, wir machen es gemeinschaftlich, weil ich einfach der Meinung bin, 10 Köpfe haben bessere Ideen als wie einer und so funktioniert das bei uns eigentlich recht gut.
Was ist jetzt beispielsweise ein Gruß aus der Akademie? Also ist es zum Beispiel Knigge, dass man sagt, okay, wie kann man quasi respektvoller den Fahrgästen entgegnen oder entgegenkommen? Oder
ja, so weit sind wir noch nicht, aber da kommen wir noch hin. Jetzt haben wir die ersten Schritte, jetzt haben wir mal die Basisausbildungen. Es besteht aus Ausbildung und dann aus Weiterbildung. In der Ledermeier Klasse ist dann die Weiterbildung. Und da ist Kommunikationstraining natürlich drinnen, wie gehe ich um mit Fahrgästen mit besonderen Bedürfnissen, wie gehe ich mit Beschwerden um und so weiter. Da gibt es gewisse Grundkurse, ja. Und das wird ständig natürlich evaluiert, aber man kann den nicht gleich ganz oben anfangen, sondern das hat es früher gar nicht gegeben. Früher war das einfach so, ja, da hat es keine Schulungen oder weniger Schulungen gegeben, so gar nicht, darf man nicht sagen. Und da werden wir evaluieren und ständig uns weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist einfach ein Schritt nach vorne. Wir haben jetzt begonnen und es gibt immer sehr, sehr viel Luft nach oben natürlich.
Wie ist dir der Einstieg ins Unternehmen gelungen? Wie war das? Wie bist du herangeführt worden?
Ich bin beim Betrieb aufgewachsen, da wo die Garagen waren, da haben wir auch gewohnt. Also ich habe, mein Spielplatz waren die Busse und ich bin dann schon relativ früh immer wieder in der Werkstatt gewesen, habe im Betrieb auch gelernt und habe alle Abteilungen durchgemacht. Samstags bin ich dann immer Bus gefahren mit Kleinbussen, weil ich einen Busführerschein noch nicht gehabt habe dort einmal. Und auch in der Werkstätte am Samstag, die haben dort einmal noch geöffnet gehabt, Samstag arbeiten war ganz normal. Ich bin ja Samstag noch in der Schule gewesen, in der Handelsschule oder Handelsakademie. Und ja, so bin ich dann immer weiter ins Unternehmen eingestiegen. Und nach der Lehre habe ich dann wirklich einen eigenen Standort bekommen, also am Aachensee. Das war ein 3-Mann-Betrieb und da habe ich sozusagen den führen dürfen. Das hat mir mein Vater sozusagen anvertraut, wofür ich auch sehr dankbar bin. Und da bin ich Bus gefahren, da war ich im Büro, da habe ich disponiert, da habe ich einfach alles gemacht. Das war sozusagen meine Trainingsfläche. Und dann habe ich die Abendschule auch parallel besucht, also ich bin Abendhandelsakademie gegangen und habe mich da immer weitergebildet, nach wie vor noch an Universitäten, jetzt aktuell. Und so bin ich ins Unternehmen sozusagen hineingewachsen. Und ja, mein Vater ist ja auch noch da, wir sind gemeinsam in der Geschäftsführung. Und 2015 bin ich eingetreten als geschäftsführender Gesellschafter.
Stand es für dich jemals, oder gab es jemals zweifelhafte Gedanken, nicht in das Unternehmen einzusteigen? Du hast ja schon eine Parallele auch zum Christian Ruetz, würde ich jetzt gerade nur erwähnen, weil der hat gesagt, die Bäckerei war ja mehr oder weniger der Spielplatz von ihnen und sind halt da ganze Zeit durch die Bäckerei durchgelaufen und so weiter. Und man ist ja sehr früh eigentlich mit der DNA vom Unternehmen infiziert worden. Aber trotzdem kann es ja Zweifel geben, weil gerade wenn man viel mitbekommt von der Arbeit, von der Familie etc., es ist ja relativ schwer auch zu trennen, Arbeits-, Privatleben etc. Stand das einmal zur Debatte bei dir, ob du einsteigst oder nicht?
Ja, die Debatte hat es schon gegeben, weil ich habe 2010 einen Snowboard-Unfall gehabt. Und danach hat man natürlich nach dem Unfall sozusagen, wodurch ich querschnittsgelähmt worden bin, hat es natürlich viele Fragen gegeben, gell? Was ganze Leben, was mache ich, wie mache ich weiter, wie gehe ich mit allem um, der Freundeskreis hat sich geändert, das Umfeld hat sich geändert und da hat es natürlich viele Fragen gegeben und in diesem Zusammenhang habe ich dann mir schon die Frage gestellt, will ich da so weitermachen oder nicht. Ich war dann ein halbes Jahr im Ausland danach und habe dann ein halbes Jahr pausiert sozusagen im Unternehmen. Und ich bin aber dann wieder zurück ins Unternehmen und das war wie eine Sogwirkung, wo ich wieder da war und dann bin ich eigentlich gleich fast straight in die Geschäftsführung eingestiegen, ja, genau.
Was hast du deiner Meinung nach am schwersten lernen müssen? Also was war das, wo du dir am schwersten getan hast?
Ja, in dem Lernprozess stecke ich immer noch drinnen und das ist, glaube ich, Geduld. Ich bin ungeduldig, wenn ich mir was vornehmen will, ist am besten morgen schon umgesetzt haben. Das zu lernen, dass alles ein Prozess ist und alles seine Zeit braucht zum Wachsen, ist für mich eine schwierige Lektion. Ja.
Wo benötigst du derzeit am meisten Geduld?
Betrieblich natürlich die ganze Entwicklung. Ich hätte gern, dass wir in der Außenweiterbildung schon schneller werden, dass wir gewisse Expertise uns schon angeeignet hätten im Unternehmen und so weiter. Da hätte ich gern alles viel schneller und viel weiter schon. Und das ist manchmal auch unfair dem Umfeld gegenüber, weil man muss ja jedem seine Zeit geben, sich zu entwickeln. Ruhe und Geduld sind sicher die schwierigsten Punkte für mich aktuell, aber ich bemühe mich, dass ich das lerne und beschäftige mich auch sehr damit, mit der Selbstreflexion und schaue, dass ich das wirklich trainiere, dass ich da ruhiger wäre und geduldiger wäre.
Wie ist das beim Vater?
Ja, der Vater ist komplett der Gegenteil, er ist komplett die Ruhe in Person, der ist ja totaler Chiller. Und ja, der hat einfach die Ruhe weg, der lässt da Dinge laufen, also gar nichts, das kommt schon und ist fast überall, also recht entspannt. Das ist ja der Punkt, wo mir, also fast einer der wenigen Punkte, wir haben sich da super einvernehmen, aber da haben wir unsere Konfliktpunkte, weil er da total ruhig ist und ich sage, das muss weitergehen und genau, das sind so Reibungspunkte, was wir haben, er hat halt einfach da ganz anders Pflegma wie ich zum Beispiel.
Aber hat er das schon immer gehabt oder war er auch am Anfang, weil du hast ja gesagt, er hat so quasi das Unternehmen richtig groß gemacht, also die dritte Generation sozusagen, ist dein Vater und war er auch am Anfang eher so der Getriebene, der was gesagt hat, vorwärts, 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 Wachstum, Wachstum, Wachstum oder war auch da schon Geduld einfach an der Tagesordnung?
Also ich bin mit dem Dad mal drüber geredet und er hat mir gesagt, er war in der Jugend, hat er auch mal Schwierigkeiten gehabt, wo er Vollgas gegeben hat und hat ihm der Arzt gesagt, wenn er so weitermacht, nachher klappt es in 3 Monaten um. Und dann hat er sich geändert und hat er auch mit autogenem Training und so weiter begonnen und seitdem ist er aber, glaube ich, wirklich ruhiger. Ich glaube, er ist vom Gemüt her generell schon ruhiger. Ich bin sicher ein bisschen quirliger und ungeduldiger und aktiver. Und ich glaube, vom Gemüt her grundsätzlich schon, aber er hat auch so Anwandlungen natürlich gehabt in der Jugend. Also ich bin ja auch schon, ich bin zwar jetzt noch nicht sehr alt, aber ich bin auch schon ruhiger geworden. Also ich war da sicher vor 10 Jahren noch viel, viel unruhiger, gell? Was natürlich auch viel Unruhe in der Umgebung, in die Organisation bringt und so weiter. Aber es sind ja da Lernerfahrungen, man darf da auch geduldig mit sich selber sein, ja.
Vielleicht ein bisschen demaskierend, wenn ich das frage, aber wann bist du zum letzten Mal gegen eine Wand gelaufen?
Wann bin ich das letzte Mal gegen eine Wand gelaufen? Das ist aber die Frage. Ich glaube, das waren so Themen wirklich in der Führung, wo man das Training oder vielleicht gewisse Kompetenzen in der Führung gefehlt haben, wo ich Dinge umsetzen wollte und das Team hat vielleicht Widerstand geleistet oder wollte nicht mitgehen oder so, gell? Das war, wo ich noch jünger war, bin ich sicher öfter gegen eine Wand gelaufen, und das war der größte Reibungspunkt, wo ich extrem viel gelernt habe, dass man da wirklich auf menschlicher Basis und in ein Miteinander die Führung übernimmt, gell? Und ich wollte halt voll Euphorie meine Ziele und go for it und Vollgas und habe mir erwartet, dass da jeder mitgeht und jeder Hurra schreit, dem war leider nicht so und das war, glaube ich, eine massive Wand, gegen die was ich gelaufen bin und da habe ich extrem viel gelernt, ja.
Ich habe festgestellt in den Gesprächen mit Familienunternehmen, dass so eigentlich jede Generation eine gewisse Herausforderung zu lösen hat. Welche Herausforderungen hast du deiner Meinung nach zu lösen in deiner Generation?
Ich habe gerade mit dem Vater von mir das einmal diskutiert auch und habe gesagt, hey, seit ich da bin, haben wir irgendwie nur Krisen zu bewältigen. Wir haben davor umstrukturiert, dann haben wir natürlich einen Change-Prozess gehabt, der aber nicht ganz einfach war. Dann ist eine Personalkrise gekommen, dann ist Corona gekommen. Dann haben wir die Treibstoffthemen gehabt jetzt im letzten Jahr, wo die Preise so hoch gestiegen sind und so weiter. Dann haben wir wieder das Kostenthema. Also irgendwie haben wir ständig irgendeine Krise zu bewältigen. Und das ist bei uns viel schneller irgendwie, als wir das früher waren. Das haben wir festgestellt. Gell? Gewisse Themen wiederholen sich, weil ich mit meiner Oma geredet, die was in der zweiten Generation im Unternehmen auch war. Und die hat auch gesagt, wir haben auch einen Fahrermangel gehabt und haben halt einfach keinen Auftrag angenommen. Gell? Also die haben das ganz pragmatisch gesehen. Und ich habe mir gedacht, ja, die ganzen Probleme haben nur wir, die hat es auch immer schon gegeben. Und ich glaube, der größte Wandel, was jetzt aktuell stattfindet, also Klima ist natürlich ein Thema, wobei da dürfen wir einen super Beitrag leisten, da sind wir wirklich vorne mit dabei, weil ja, das ist einfach durch den öffentlichen Verkehr leistet man da schon von Haus aus wirklich einen großen Beitrag. Dann die ganze Thematik Digitalisierung, künstliche Intelligenz und so weiter, sich mit dem auseinanderzusetzen, das ist natürlich fordernd und ich glaube, man kann nicht mehr so eine Führungskraft sein, wie es früher war. Die Führungskräfte früher, die haben ja oft auch noch ein gutes Fachwissen gehabt, gell? Und haben da einen guten Überblick gehabt. Zum Beispiel beim Marketing hat es halt Printmedien gegeben und vielleicht noch ein paar andere Sachen. Jetzt gibt es Websites, Social Media, jetzt braucht es für jede eigene Marketingstrategie oder für jeden Marketingbereich braucht es einen Spezialisten. Das heißt, du als Führungskraft kannst das gar nicht mehr alles überblicken und wissen. Und das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung, da loszulassen und ins Vertrauen zu gehen und zu sagen, ich stelle das richtige Personal dafür ein, die da dabei, die Aufgaben positiv und vertrauensvoll erfüllen und das auch umsetzen. Also da sehe ich natürlich auch eine große Herausforderung, dieses Vertrauen aufzubauen und da nicht alles zu wissen immer, ja.
Wenn du die Nachhaltigkeit ansprichst, wie viel Einflussnahme habt ihr eigentlich auf die ganzen Fahrpläne und so weiter? Also wie kann man sich das vorstellen? Und ist ja geplant, dass es noch effizienter wird oder Last-Mile-Konzept oder dass man schaut, gibt es andere Routen und so weiter? Also mit welchem Know-how seid ihr im Linien- und Werkverkehr tätig?
Ja, grundsätzlich sind wir in der Basis und haben natürlich das Know-how, wie die Pläne gehören würden. Da kriegen wir das Feedback von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und das kann ich mir den Verkehrsverbund weitergeben. Wir arbeiten da sehr eng zusammen, aber der Verkehrsverbund hat natürlich auch die Aufgabe, das mit den ganzen Kunden und Partnern, also sprich den Gemeinden und den Regional, also den Regionen abzustimmen. Und da haben wir jetzt nicht einen direkten Einfluss. Wir können unsere Empfehlungen abgeben, aber gestalten tut es der Verkehrsverbund und in Abstimmung natürlich mit Gemeinden und Tourismusverbänden etc. Da haben wir wenig Einfluss drauf, ja.
Was wäre dein Wunschszenario für die Branche? Oder für das Segment?
Mein Wunschszenario für die gesamte Branche wäre, dass einerseits der Beruf Busfahrerin wieder einen hohen Stellenwert hat, weil das ist ein extrem wichtiger Job, das ist systemerhaltend, gell? Das mehr Ansehen dafür. Ich finde einen sehr schönen und lukrativen Beruf. Dann wünsche ich mir auch noch, dass ein gewisser Pragmatismus herrschen würde. Gerade die ganzen Vorgaben, was wir haben, EU-Gesetze mit Ausschreibungen etc., dass man das einfach ein bisschen pragmatischer lösen könnte. Und Entbürokratisierung einfach, gell? Weil mit den ganzen Vorgaben, EU-Gesetz, wir müssen die Fahrzeuge umgestellt haben, bis die Green Vehicle Directive zum Beispiel, da haben wir einen gewissen Zeitraum, wo wir alles auf Zero Emission umstellen müssen und so weiter. Das sind alles so Aufgaben, die sind jetzt übers Knie gebrochen und ich bin der Meinung, man könnte es pragmatisch alles bevor man jetzt halt einen Elektrobus kauft um 600.000-700.000 Euro, wäre mein Ansinnen, dass man sagt, okay, man stellt auf HVO um, das ist so ein Biotreibstoff, hat auch Zero Emission und ich könnte Dieselfahrzeuge kalten, gell? Weil wenn ich die Dieselfahrzeuge dann verkaufe, dann fahren die, keine Ahnung, in Afrika oder irgendwo anders nur 20 oder 30 Jahre weiter, weil wir einen relativ jungen Fuhrpark haben und dann bringt das für das Gesamtklima genau null. Wenn wir aber da vor Ort umstellen und die Fahrzeuge länger fahren, dann hat das natürlich einen Sinn. Und da wäre ich halt ein Riesenfan davon, wenn man das einfach ein bisschen unkomplizierter machen würde. Wir haben so viele Auflagen, Vorgaben und Richtlinien. Und ja, das wünsche ich mir für die Branche, dass das einfacher wird. Aktuell zeichnet sich es aber nicht so ab, ja, muss ich auch dazu sagen.
War das früher auch schon so? Also weil du hast ja mit deiner Oma gesprochen und da immer wieder mit deinem Vater, wenn ich es richtig rausgehört habe. Hat es das früher auch schon gegeben, das Problem mit den Regulatorien?
Das war dazu mal noch viel weniger. Ich weiß noch, wie der Opa von mir zum Land aufgefahren ist und er hat gesagt, er möchte da die Innsbrucklinie, da haben wir eine Konzession beantragen müssen. Und dann hat man da einen Fürsprecher für die Konzession gebraucht. Und dann hat der Opa dann von mir gefunden und dann hat das Land das genehmigt und dann haben wir die Konzession da gehabt, gell? Und wenn die Konzession da gehabt hast, dann bist du da einfach gefahren und fertig. Das war relativ unkompliziert und was für eine Autos du einsetzt und was für Farbe die haben oder beziehungsweise wie die ausgestattet sind und so weiter, das hat alles natürlich, das hast alles du selber entschieden als Unternehmer, genau.
Wie lang ist die Langlebigkeit von so einem Bus? Also hättest du auch den Fuhrpark, also du hast gesagt, relativ neuwertiger oder neuer Fuhrpark oder junger Fuhrpark, hättest du auch die Entscheidung so getroffen, wenn du gewusst hättest, was für Regulatorien kommen? Oder war es notwendig, die auszutauschen, die ganzen Busse?
Ja, wir tauschen sie jetzt alle 5 Jahre aus, einfach im Sinne der, also das machen wir eigentlich überwiegend aus den 3 genannten Punkten, also einerseits die zufriedenen Kunden, andererseits die zufriedenen Mitarbeitern und natürlich auch aus finanzieller Hinsicht ist, ja, das ist jetzt nicht ganz, also das bleibt sich ungefähr gleich, ob man den Bus jetzt 10 Jahre fährt und das steigen dann zum Schluss die Reparaturkosten oder ob man den jetzt alle 5 Jahre austauscht und dafür ist dann die Abschreibung höher. Das hat sich bis jetzt immer ausgewogen sozusagen.
Und wie schafft man es, den Beruf Busfahrer, Busfahrerin wieder attraktiver zu machen?
Ja, ich glaube, dass das Ansehen in der Gesellschaft wirklich ein wichtiger Punkt ist. Gell? Also wenn da wirklich mehr Respekt da ist, wenn der Ansehen da ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das auch wieder wirklich interessant wird für viele Menschen. Ich persönlich finde die Bezahlung jetzt ganz gut. Also bei uns haben einige weit über 3.000 Euro netto. Und ich glaube, das ist jetzt nicht ganz so schlecht bezahlt. Die leisten auch wirklich sehr, sehr viel, gell, für das. Aber trotzdem kann man von dem leben, sage ich einmal. Und wir schauen natürlich mit neuen Bussen, dass wir da punkten. Und da gibt's natürlich intern, können wir sehr schauen, dass wir da, also können wir viel machen mit Aus- und Weiterbildung, mit gewissen Benefits etc. Aber schlussendlich, glaube ich, ist die Planbarkeit vom Privatleben. Und das ist natürlich eine innerbetriebliche Sache, eine innerbetriebliche Aufgabe von uns, aber natürlich auch eine bezahlungstechnische. Wenn wir natürlich Ersatzfahrer oder Bereitschaftsfahrer dann in die Preise einkalkulieren, dann wird das Angebot wieder teurer. Und das ist natürlich ja, ein zweischneidiges Schwert. Man muss dann immer dann schauen, Kosten nutzen. Machen wir aber immer mehr natürlich und schauen, dass wir die Belegschaft sozusagen entlasten entsprechend. Ja. Also ich glaube, dass das die wichtigsten Punkte sind, das Ansehen und der Arbeitsplatz und auch die Planbarkeit vom Privatleben.
Die BusfahrerInnen arbeiten 3 oder 4 Tage, oder? Also und dann haben sie ja wieder entsprechend freie Zeit.
Genau, wir haben zum Beispiel einen Standort in Kufstein, haben wir schon ewig das Modell, schon über 10 Jahre, die 4-Tage-Woche, 4 Tage arbeiten, 3 Tage frei. Und das hat immer gut funktioniert. Dafür haben sie dann halt Einsatzzeit 12, 13, 14 Stunden so in etwa. Das ist die Einsatzzeit, die Lenkzeit ist aber 8 Stunden und weniger.
Wie oder was würdest du sagen, ist die größte Herausforderung auch für die BusfahrerInnen im täglichen Tun? Also ist es dann wirklich der Kundenkontakt und so weiter? Oder wie ist es auch zum Beispiel mit der Müdigkeit und so weiter? Also was ist da die größte Herausforderung?
Also aus den Gesprächen mit meinen Mitarbeitenden hat sich halt immer wieder die Sache ergeben, also Kunden, was nicht immer ganz einfach oder wo es halt viel Reibungsfläche gibt unter Umständen. Sie stehen unter massivem Druck, weil sie müssen kassieren, dann hat jemand sein Ticket vergessen oder das Geld ist noch nicht da und so weiter und sie müssen aber einen Plan einhalten. Also der Zeitdruck ist natürlich ein Thema, dann das Verkehrsaufkommen. Das ist auch ein Thema, wo sie große Herausforderungen haben. Und ja, das sind so die 2 Punkte eigentlich, das Kassieren und die Nebentätigkeiten, was sie so haben. Und die Einsatzzeit halt, ja.
Von mittlerweile mehr Menschen mit Bussen?
Ja, absolut. Also die Zahlen, die gehen massiv nach oben. Gell. Gerade einen großen Schub hat das Klimaticket gemacht und da steigen die Zahlen massiv.
Was verstehst du unter dem Motto besser Bus fahren als wie die 3 genannten Punkte, die was du am Anfang erwähnt hast? Also wann würdest du sagen, habt ihr den Qualitätsanspruch total oder seid dem Qualitätsanspruch gerecht worden? Oder was verstehst du unter diesem Motto, unter diesem Slogan, unter dieser Vision auch eventuell?
Also besser Bus fahren bedeutet für mich schon ein gewisses Service. Gell, so dass man, also serviceorientiert, immer klar, da hat man immer noch Luft nach oben, gell? Aber mir, wie gesagt, eben Aus- und Weiterbildung ist da ein großes Thema. Dann gut gebildetes Personal, auch praktisch mit Vorsicherheitstraining und allem drum und dran. Also die Sicherheit ist ein wichtiger Punkt, die Pünktlichkeit ist der Punkt und die Freundlichkeit. Das sind wirklich die 3 Punkte. Wenn die erfüllt sind und dann wirklich gut funktionieren, dann ist für mich besser Busfahren erfüllt. Ja.
Die Firmenzentrale ist ja in Schwarz. Mhm. Wie schwierig ist Expansion? Also du hast Kufstein angesprochen, wahrscheinlich seid ihr auch über die Tiroler Grenzen hinaus sicher irgendwo vertreten. Wie gelingt die Expansion oder was sind da die Schwierigkeiten?
Aktuell sind wir gar nicht so auf Expansionskurs. Wir sind in den letzten 2-3 Jahren um über 30% gewachsen. Jetzt heißt es einmal konsolidieren, Qualität reinbringen, stabilisieren. Die Schwierigkeiten ist sicher der Markteintritt, aber im Endeffekt die Standorte, Standortsuche natürlich, das ist ein Thema. Wir haben in Innsbruck einen Standort, wir haben in Schwarzheim einen Standort, also einen Hauptstandort und in Kufstein eben einen Standort. Am Achensee haben wir einen kleineren Standort und die Expansion wäre rein theoretisch schon möglich, Wir wollen uns aber jetzt fokussieren und dass wir da gute Qualität liefern, das ist uns Mehrwert. Das war früher bei mir anders. Ich wollte immer Vollgas wachsen und in alle Richtungen. Und das hat sich mittlerweile Gott sei Dank ein bisschen beruhigt. Jetzt schauen wir, dass wir wirklich dann das Personal gut ausbilden, gute Qualität liefern für unsere Kunden. Und da, glaube ich, hat man immer genug Arbeit, wenn man das in der gewissen Ruhe dann so umsetzt, ja.
Von welcher Branche lässt du dich am meisten inspirieren? Weil du hast schon öfter MitarbeiterInnen angesprochen, diese Servicequalität, KundInnenorientierung oder auch Serviceorientierung. Gibt es da eine Branche oder gibt es ein Unternehmen, von dem du dich sehr inspirieren lässt?
Ja, immer die Branche, immer, was mir total taugt, ist die ganze Innovationsbranche, also IT, Technologie und so weiter, das fasziniert mich total, da habe ich eine gewisse Affinität dazu, dass man da, das inspiriert mich einfach, weil da so Geschwindigkeit drinnen ist und immer wieder neue, coole Produkte auf den Markt kommen, gell? Die ganze Innovation und einfach, ja, super Ideen, das taugt mir einfach und wenn's einfach ist dabei auch noch, dass wenn so etwas, was richtig gut ist, ist ja oft sehr einfach und das fasziniert mich, wie man was Gigantisches so teilweise sehr einfach machen kann. Das ist meistens das, was mich fasziniert dabei bei einer großen Sache, das einfach zu gestalten. So wie im Endeffekt Apple das ja auch gemacht hat, die haben alle Produkte reduziert und haben sich dann auf eins fokussiert und haben das richtig cool rausgebracht und so weiter. Und das fasziniert mich, wie man das zusammenbringt und auch den Mut zu entwickeln, zu sagen, okay, ich streiche jetzt andere Produkte, obwohl sie ja Geld bringen und so weiter und fokussiere mich nur mal, gell. Also das sind schon so Themen, was mir da und das passiert vor allem in der Technologie oder in Startups, wo so eine Geschwindigkeit, Dynamik und auch so ein gewisser Mut vorhanden ist, ja.
Hat es bei euch auch schon gegeben, dass es eine Reduzierung der unter Anführungsstrichen Produktpalette gegeben hat?
Ja, das habe ich heuer gemacht, ja. Und zwar im Reisebereich haben wir das ein bisschen reduziert, sozusagen, weil wir einfach gesehen haben, unser Kerngeschäft ist das Liniengeschäft und da wollen wir einfach stärker einen Fokus drauflegen und darum haben wir den am Bereich ein bisschen reduziert und genau, der ist immer so mitgelaufen nebenbei und wir haben gesagt, okay, der Fokus ist sehr, sehr wichtig und darum haben wir das auch ein bisschen reduziert, genau.
Und weil du die IT-Einfachheit, Digitalisierung angesprochen hast, welche Rolle spielt das jetzt eigentlich im Busunternehmen? Also wie kann man sich das vorstellen? Wäre jetzt zum Beispiel die Einfachheit, dass es zum Beispiel nicht mehr notwendig ist zu bezahlen, weil das direkt über dein VVD-Konto auf- oder abgebucht wird und da gibt es einen automatischen Tracker und das findet statt, wenn ich den Bus betritt beispielsweise. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ganz genau. Also das ist zwar... Also das obliegt nicht uns, also das liegt beim Verkehrsverbund. Aber das wäre natürlich eine super coole Geschichte, wenn man das einfach mit dem Handy, wenn man reingeht, das trackt das und dann funktioniert so ein Ticketsystem oder so. Oder gerade wenn man schon mal mit der Karte zahlen kann und oder die Tickets, man kann eh schon sehr viel digital machen, aber es braucht halt nur Zeit, weil wir haben natürlich auch von also Kunden von bis. Und da muss man natürlich für alle sozusagen einen Service bieten und deswegen ist das jetzt aktuell noch so, wie es ist. Aber bei uns spielt es natürlich intern auch eine große Rolle für die Prozesse, für die Dienstplanung auch. Da sind wir gerade dabei bei einigen Projekten. Wir haben seit 4 Jahren, haben wir eine App, da wo man die Dienste bestätigt, also wenn das niemand mehr verschlafft und sonst gibt es automatische Meldung, da hilft die Digitalisierung und die Innovation natürlich schon. Und da solche Sachen, da bin ich immer live dabei, sowas taugt mir. Wir haben also interne Plattform, das ist aufgebaut wie Facebook, ist ein Kommunikationstool, das habe ich auch eingeführt. Und da gibt es noch zahlreiche andere Dinge, die was uns wirklich vieles leichter machen und wo wir da vorne mit dabei sind. Und ich glaube, das wird in Zukunft noch mehr. Und das wird nicht nur, also ja, das wird in Zukunft sicher noch viel, viel mehr werden mit künstlicher Intelligenz und so weiter, wo es auf datenbasierende Auswertungen etc. da einfach viel schneller ist, als wenn das ein Mensch macht zum Beispiel. Ja.
Wie weit sind wir davon entfernt, dass ein Bus ohne Fahrer oder Fahrerin fahren kann?
Auf die Frage habe ich ja schon gewartet. ich bin ein großer Freund, dass da nur jemand sitzt, der was den Bus lenkt, obwohl da durchaus 2 Herzen in meiner Brust schlagen, weil auf anderer Seite die Affinität zu der ganzen Innovation und Digitalisierung etc. Aber natürlich auf der anderen Seite auch diese Menschlichkeit, dieses Service, das kann eine Maschine einfach nicht bieten, gell? Bin ich der Meinung. Und da bin ich schon ein großer Fan davon, dass da noch ein Mensch drinnen sitzt. Und es wird vor allem von der gesetzlichen Lage nicht so schnell möglich sein. Und wenn, dann wird es in Tirol als allerletztes stattfinden, glaube ich, weil durch die Bergstrecken, durch den Schneefall und so weiter, das wird einfach Schneeketten montieren und so weiter. Da gibt es noch kleine Themen, die was einfach zu beseitigen sind. Also von dem her, dass ein Fahrer vielleicht nicht mehr aktiv lenkt oder dass viele Assistenzsysteme geben wird, das ist sicher schnell da. Aber ich glaube, jetzt halt so gesetzlich und sicherheitstechnisch wird es die Menschen im Bus schon noch länger brauchen. Und wenn es nur jemand ist, der was für die Sicherheit im Bus sorgt und da mit drinnen sitzt und dabei ist, so ein Safety Driver in die Richtung. Ja.
Ein Blick zurück in die Vergangenheit, was mir gerade einfällt. Der Knight Rider ist ja auch von euch gekommen,
oder? Der Knight Rider war von uns, ja, genau. Das war vom Kollegen von mir die Idee. Und ja, das Konzept hat er megamäßig aufgezogen, gell? Aber es ist halt dann zu wenig angenommen. Da haben wir halt auch festgestellt, okay, der Kunde, wenn der die Nacht haben will und von der Disco rauskommt, dann will der sofort haben und will nicht eine halbe Stunde auf den Bus warten. Ja. Und die Taktung war aber nur im 2-Stunden-Rhythmus. Wenn wir da höhere Taktung gehabt hätten, wäre das vielleicht besser gewesen, aber dann hätten wir das Gebiet einschränken müssen. Und dann haben wir das nach 2 Jahren wieder eingestellt. Ja. Genau, war aber ein cooles Produkt.
Gibt es grundsätzlich die Idee, dass das wieder neu aufgenommen wird? Also mit einer höheren Taktung vielleicht oder ein kleinerer Wirkungsgrad oder?
Solche Ideen gibt's nicht. Es gibt viele andere innovative Ideen in dem Bereich. Busausbau etc., da haben wir schon wieder immer Ideen. Das ist aber mehr so hobbymäßig nebenbei. Wir haben gerade einen Busausbau, das sozusagen aus Hotelzimmer. Das war ein alter, ausrangierter Bus und der ist ja nicht mehr fürs Fahren geeignet. Und den werden wir jetzt dann irgendwo positionieren und dann kann man da drinnen übernachten. Der ist richtig cool und schön geworden. War gemeinsam mit meinem Trauzeugen die Idee, die haben wir gemeinsam geboren. Und jetzt nach 5 Jahren haben wir sie endlich umgesetzt und jetzt steht der Bus da, das schaut schon richtig cool aus.
Was ist die nächste Idee, was umgesetzt wird?
Zuerst einmal will ich mich eher fokussieren, als wie wieder neue Ideen aufnehmen. Ich bin da immer gefährdet, begeistert neue Ideen anzuzetteln und aufzureißen. Meine Devise ist jetzt aktuell einmal für die nächste Zeit, mich zu fokussieren und wirklich auf die Konsolidierung zu fokussieren und zu konzentrieren und einmal das Wachstum ein bisschen verdauen und einfach dann ruhig dann wieder Schritt für Schritt weitergehen. Ich glaube, Fokus ist jetzt ganz wichtig. Es stehen einige Ausschreibungen an mit Elektromobilität. Das ist eine Riesennummer für uns, weil wir sind ja Busunternehmer und wir müssen uns jetzt um Ladeinfrastruktur, um Lademanagement etc. kümmern. Und das ist schon herausfordernd für uns und da sind wir bei einigen Ausschreibungen dran und darauf fokussieren wir uns jetzt. Da braucht es volle Konzentration, deswegen haben wir alle anderen Ideen jetzt einmal zur Seite geschoben und ja, voller Fokus, volle Kraft voraus.
Wie geht's deinem Vater mit den Change-Management-Prozessen, also dass man sich einfach mal um Ladeinfrastrukturen und so weiter kümmern muss im Unternehmen?
Da, er sieht das eigentlich recht relaxed und ist da mit dabei. Ja, er ist das als Unternehmer ja auch gewohnt, gell, als Unternehmer bist du ständig beim Unternehmen und bist ständig mit neuen Aufgaben konfrontiert. Du weißt ja nie, was kommt. Gell. Also da hast du ja jeden Tag deine Überraschungen. Von dem her ist er das gewohnt und relativ relaxed. Also er nimmt das recht entspannt und ist auch voll mit dabei. Das interessiert ihn sogar sehr. Und bei der letzten Ausschreibung war er jetzt auch wirklich mittendrin. Wollte überall dabei sein und finde ich auch cool.
Wir nähern uns dem Ende. Ich habe noch 3 Fragen an dich. Die erste Frage, weil du Unternehmertum angesprochen hast, was ist deiner Meinung nach die Quintessenz eines Unternehmers, außer zu unternehmen? Also was macht Unternehmertum deiner Meinung nach aus?
Ja, das Unternehmertum ist für mich das Kreieren und neue Ideen und neue Ideen zum Leben erwecken. Und Visionen zu haben und dafür zu brennen. Und mutig den Weg nach vorne zu gehen, ohne sich durch Zweifel oder Rückschläge aufhalten zu lassen.
Wo hättest du gern etwas mehr Mut?
Bei gewissen Themen in Konflikte zu gehen, weil Konflikte sind ja sehr negativ behaftet in der Gesellschaft sehr häufig. Aber ich hätte gern mehr Mut manchmal in Konflikte zu gehen, positiv natürlich, um dann ein positives Ergebnis zu erwirken. Genau, da bin ich manchmal nachsichtig und denke mir, ja, passt, lassen wir das einmal, legen wir das einmal beiseite und im Sinne der Gemeinschaft oder im Sinne des Unternehmens oder wie auch immer, und dann stelle ich das meistens hinten an. Und da wünsche ich mir mehr Mut, da richtig nach vorne zu gehen und da vielleicht einmal den Mut für die ein oder andere Reibung mehr zu haben.
Die letzte Frage, es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen?
Was möchte ich noch sagen? Ja, was ich mir noch wünsche vielleicht, also das ist ein wichtiger Punkt in unserer Gesellschaft. Wir sind sehr perfektionistisch veranlagt und da wünsche ich mir mehr den Mut für Trial and Error, oder? Dass wir sagen, okay, das Scheitern, das darf sein und wir machen dann das Weitere drauf, ohne dass man beim Scheitern schon das Gesicht verliert. Gell? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und da hätte ich vielleicht auch noch gerne mehr Mut zum Scheitern sozusagen und Mut mehr auszuprobieren, weil natürlich der gesellschaftliche Druck auch sehr hoch ist. Ja. Und da die Angst vor dem Gesichtsverlust oder wie auch immer, die ist immer gegeben. Und ja, wie gesagt, da ist, glaube ich, das ganz, ganz wichtig, da den Mut zu haben, die Fehler zu machen und aufzustehen, weiterzumachen und Vollgas zu geben.
Wann seid ihr eigentlich so zum letzten Mal gescheitert? Weil, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es Scheitern ist, wenn man eine Ausschreibung zum Beispiel verliert oder wenn eine Ausschreibung nicht verlängert wird. Also ja, das würde ich eher noch als kalkuliertes Risiko sehen, das es einfach in der Branche gibt. Aber wann seid ihr so zum letzten Mal richtig gescheitert?
War für mich ein Rieseneinschnitt, war das, hat mich wirklich persönlich auch extrem getroffen, das muss ich wirklich sagen. Das war, wir haben im 2023er Jahr, haben eine neue Linie dazu gewonnen. Wir haben grundsätzlich ausreichend Personal gehabt da im Jänner noch. Und dann haben wir aber so unter einem Personalmangel gelitten, dass wir die Linie nicht mehr bedienen haben können. Und das war, und dann haben wir natürlich unzufriedene Kunden gehabt. Wir haben die Linien reduzieren müssen und das war für mich echt schlimm, dass man da wirklich dem nicht mehr gerecht worden ist, dass man die Kunden einfach, die Kundenbedürfnisse befriedigt. Also das hat mich schon sehr beschäftigt, dass wir das dann nicht mehr hinbracht haben. Immer ja, es war höhere Gewalt, das ist ganz klar. Haben viele Unternehmen gehabt, gell, aber bei uns muss der Bus einfach fahren. Der muss auf die Sekunde fahren und die Kunden warten auf der Haltestelle, gell. Und das war eigentlich so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, hey, das ist wirklich herausfordernd gewesen, ja.
Wie gelingt es dir, das nicht persönlich zu nehmen? Weil im Endeffekt, wenn negatives Feedback kommt, sagen ja, wir mal so, wenn negatives Feedback kommt, hat die Person ja nicht ein Problem mit dem Alexander, also mit dir, sondern grundsätzlich einfach mit dem Service. Mhm. Und ob jetzt der Ledermeier oben steht oder eine andere Marke oder ein anderer Name, das liegt halt dann einfach, okay, es gibt weniger Linien, aber das nicht persönlich zu nehmen, weil wenn negatives Feedback kommt, kann es ja irgendwie so, kann der Glaube entstehen, ja, der hat was gegen mich oder der hat was gegen das Unternehmen Ledermeier, aber das ist ja de facto nicht so, oder?
Ja, ja, das ist natürlich die große Herausforderung, dass man das auf der anderen Seite schon nur menschlich bleibt und spürt, was die Menschen für Bedürfnisse haben, aber trotzdem das auch nicht zu persönlich zu nehmen. Das ist genau der Spagat, weil wenn man das überhaupt nicht persönlich nimmt, dann heißt es ja auch manchmal, dem interessiert es nicht oder das ist all glatt und so weiter. Und aktuell trifft es mich schon noch, also wenn was nicht passt, das ist in meiner Verantwortung, das nehme ich auch sehr ernst. Aber ich glaube auch, dass es so ist, also die haben dann mit der Situation, die haben einen Ärger, weil sie eh nicht zur Arbeit gekommen sind oder weil da was nicht funktioniert hat und so weiter. Gell? Das hat jetzt nichts mit meiner Person zu tun, aber ich trage die Verantwortung und muss dafür Sorge leisten, dass das einfach funktioniert. Gell? Und da das dann außen vorzulassen aus seiner Person, wenn man die Verantwortung hat, das fällt mir noch ein bisschen schwer, aber ich glaube, das kommt dann mit der Zeit schon. Wird sich alles entwickeln. Ich arbeite dran.
Vielleicht führen wir ja irgendwann ein neues Gespräch und da bin ich gespannt, ob es dann besser geklappt hat oder ob es da einen Prozess in der Selbstreflexion gegeben hat. Mhm. Ich bedanke mich für deine Zeit. Es war ein tolles, spannendes Gespräch, Alexander, und dir weiterhin alles Gute. Danke.
Vielen Dank für die Einladung und danke fürs Gespräch.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.